Letztes Mal, wo ich gepredigt habe, wir haben uns die Geschichte angeschaut in Apostelgeschichte Kapitel 10. Und heute werden wir weiter uns diese Geschichte anschauen, leider zum letzten Mal. Dann muss ich über was anderes predigen, aber wir können uns diese Geschichte dann selber lesen. In großem Kontext nur zur Erinnerung, Petrus, er muss zu einem Mann gehen und ihm das Wort zu predigen. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, Petrus kriegt eine Vision, er bekommt ein Tuch, kommt runter, Petrus hat Hunger und Gott sagt zu ihm, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus schaut das alles an und sieht, da sind die Tiere, was er eigentlich nicht essen darf. Und wieso spricht Gott zu mir, ich soll es essen? Und Petrus sagt zu ihm, wenn wir uns erinnern können, nein, ich habe das noch nie getan in meinem Leben. Ich darf es nicht tun. Und Gott spricht zu ihm, ich sage dir, du wirst es tun. Wir werden dann sagen, hat Gott jetzt seine Meinung geändert oder was passiert jetzt an dieser Stelle? In einem großen Kontext sehen wir, Gott baut sein Werk und er bereitet Petrus für was Bestimmtes. Er hat einen Auftrag für ihn, aber Petrus in diesem Moment, er versteht gar nichts. Vielleicht will er verstehen, aber seine Natur, die ist dagegen. Und wenn wir weiter diese Geschichte anschauen, und das werden wir dann auch tun, in Kapitel 10 lesen wir dann weiter, diese Stelle werden wir dann auch lesen, Kapitel 10 ab Vers 17, als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was das Gesicht bedeuten solle, das er gesehen hatte, siehe, da standen die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus Simons erfragt hatten, am Toreingang. Und sie riefen und erkündigten sich, ob Simon mit Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da ging Petrus zu den Männern hinab, die von Cornelius zu ihm gesandt waren, und sprach, siehe, ich bin der, den ihr sucht. Was ist der Grund für eure Kommen? Sie aber sprachen, Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen, um Worte von dir zu hören. Da rief er sie hinein und beherbergte sie. Am folgenden Tag aber zog Petrus mit ihnen und etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm. Wir werden uns diese Geschichte genauer anschauen. Petrus, er bekommt eine Vision und jetzt haben wir gelesen, was danach passierte. Das Thema, was ich heute uns ans Herz legen möchte, wie handelt man in unsicheren Situationen? Petrus, er bekommt eine Vision, wie wir gelesen haben, Verse 17 und 19, er kommt zu sich, als er bei sich ganz ungewiss war, was das Gesicht bedeuten solle, dass er gesehen hatte, siehe, da standen die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus Simons erfragt hatten am Toreingang. Diese Männer, die haben gesucht nach dem Haus, wo Petrus, auch Simon genannt, mit Beinamen Petrus auch bei einem Simon zum Besuch war. Und jetzt suchen diese Männer, die vom Weiten kommen und nach diesem Petrus fragen, wo der sei. Und Petrus, er versteht jetzt erstmal nicht, was er gesehen hat. Er sollte jetzt irgendwas essen. Tiere, was eigentlich für Juden verboten waren, sollte er schlachten und essen. Und Petrus, er kann das nicht. Eins und eins kann er nicht zusammenbringen. Bei ihm kommt keine zwei raus. Er versteht das nicht. Und er überlegt bei sich und auf einmal hört er unten Stimmen. Petrus an dieser Stelle ist immer noch unsicher. Er muss irgendwas tun, aber der weiß nicht, ob das jetzt wirklich richtig ist. Oft sind wir auch unsicher, genauso wie Petrus. Wir wollen irgendwas tun und auf einmal bekommen wir Angst. Vielleicht haben wir es noch nie in unserem Leben gemacht. Vielleicht wurde es in unserer Gesellschaft überhaupt nicht angesehen. Und wir denken, nein, also sowas kann ich nicht tun. Und so fühlt sich auch Petrus. Das, was Gott zu ihm gezeigt hat, was Gott zu ihm gesprochen hat, sagt er, nein, ich kann es nicht tun. Manchmal wissen wir auch nicht, was wir als nächstes tun sollen. Wir verstehen wirklich nicht, wir müssen irgendwas tun, aber was wäre dann der richtige Schritt? Wir verstehen es nicht. Und wir sehen auch gar kein Ziel dahinter. Wie kommen wir eigentlich zu diesem Ziel? Wir verstehen es nicht. Und dann müssen wir zum Wort Gottes greifen. Wenn wir wirklich in solchen Situationen stehen, wo wir nicht wissen, was wir wirklich tun sollen, was wäre jetzt das Wichtige zu tun? Soll ich es tun oder soll ich es lieber nicht tun? Was werden die anderen Menschen sagen? Und dann müssen wir zum Wort Gottes zurückgreifen. Und dann müssen wir in der Bibel schauen, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Wir werden wahrscheinlich nicht auf alle Fragen, nicht auf alle solche Situationen in unserem Leben eine Antwort kriegen, aber vielleicht ein Prinzip werden wir herausziehen. In Matthäus Evangelium Kapitel 4, da wird Jesus versucht von Satan. Jesus, gleich nach seiner Taufe, wird in die Wüste geführt und da wird er von Satan versucht. Und Satan kommt zu Jesus und gibt einen Vorschlag. Und was macht Jesus? Er sagt nicht, ach nee, was du jetzt mir vorschlägst, da habe ich schlechten Gewissen oder schlechte Gefühle dabei. Wie antwortet dann Jesus? Wollen wir dann uns nur diese drei Verse anschauen. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebe nicht vom Brot allein. Satan kommt zu ihm und sagt, du hast Hunger? Steine, sag zu Steinen, die werden zu Brot. Wohl bemerkt, Satan benutzt auch Gottes Wort. Er hat sich nichts ausgedacht, er nimmt nur Worte Gottes aus der Bibel und reißt die aus dem Kontext und sagt, hier Jesus, hast du doch selber gesagt, wenn du Gott bist, hast du doch selber gesagt, tu das. Und was sagt Jesus? Er antwortet und belegt es mit Gottes Wort. nicht vom Brot allein wird Mensch leben. Und der Satan geht erstmal weg. Aber der kommt wieder. Und da sprach Jesus zu ihm wiederum, steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Er soll sich runterstürzen und er sagt, Gott hat gesagt, du wirst nicht deinen Fuß oder dein Fuß wird die Erde nicht berühren. Jesus sagt, halt, stopp. Es steht auch geschrieben, du sollst deinen Gott nicht versuchen. Er kommt nochmal zu ihm und da Jesus spricht zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. So einfach. Es steht geschrieben. Bei jeder Versuchung, bei jeder Handlung hat Jesus wieder zurück zum Wort Gottes gegriffen und hat geguckt und gesagt, hier, da steht es so geschrieben. Und deswegen werde ich nicht so tun, wie du es mir eigentlich vorlegst. Es gibt viele Situationen in unserem Leben und wir wissen vielleicht nicht, was wir als nächstes tun sollen. Sollen wir zum Gotteswort zurückgreifen? Wir sollen schauen, was steht im Gotteswort. Petrus, er ist in einer Unsicherheit, er versteht wirklich nicht, was er tun soll. Vielleicht hat er Angst, er versteht es nicht. Aber was passiert als nächstes? Bestätigung durch Gottes Wort. Gottes Wort oder Heiliger Geist. Und das lesen wir 19, 20, Verse 19, die letzte Hälfte. Siehe, drei Männer suchen dich, sprach der Geist zu ihm. Petrus ist immer noch verzweifelt. Er hört unten Stimmen, da sind Männer, da wird jemand gesucht, da wird er gesucht. Und auf einmal spricht der Geist Gottes zu ihm. Siehe, drei Männer suchen dich, darum steh auf, steige hinab zu und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Gottes Stimme war zu Petrus. Du sollst keine Angst haben. Du sollst keine Bedenken haben. Zieh einfach mit diesen Männern. Was dir, wo die dich hinführen werden, geh einfach mit. Petrus bekommt eine Bestätigung durch Gottes Wort. Heißt das, dass du in deinem Leben auf so eine Bestätigung warten sollst, dass ein Heiliger Geist oder heilige Stimme von oben zu dir sprechen wird und sagen, du sollst das und das tun oder du sollst das und das nicht tun? Nein, auf so eine Stimme brauchst du heute nicht warten. Und so eine Stimme wird bei dir wahrscheinlich auch nicht erschallen von oben. 2. Timotheus, da sagt uns, das schreibt dann Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben, 3 ab 16, und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Habt ihr gehört? Nicht auf eine Stimme warten. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Damals Petrus hatte noch keine vollständige Schrift. Er hatte nur Altes Testament damals. Jesus hatte auch nur das Alte Testament. Petrus, er war angewiesen auf diese Stimme, weil er hatte noch gar kein Neues Testament, wo er dann wirklich schauen kann und sagen, das hat Jesus gesagt und so müssen wir auch tun. Er hatte das noch nicht schriftlich. Und deswegen waren auch damals Propheten, deswegen waren Weissagungen, was wir auch in Apostelgeschichte lesen. Aber es war damals in der Erstehung der ersten Gemeinde, waren die Menschen darauf angewiesen. Es waren keine vollständige Bibel, kein Neues Testament. Und heute haben wir die ganze Bibel, und deswegen sagt auch Paulus und zu Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Wenn du lernen willst, dann lies die Schrift. Wenn du Fragen hast, guck in der Schrift. Was sagt die Schrift? Und so kannst du auch handeln. Also du brauchst heute nicht warten, dass eine Stimme von oben kommt und dir befiehlt, was du tun sollst oder nicht sollst. Du sollst in der Bibel schauen. Wir sollen die Antwort, wenn wir solche haben, im Gottes Wort suchen. Und dann müssen wir auch vorsichtig sein mit unseren Gefühlen. Wenn wir nochmal diese Stelle uns anschauen, im ganzen Kontext, Petrus, der weiß nicht wirklich, was er tun soll. Verzweiflung, vielleicht Angst. Also vor ihm hat das wirklich noch keiner gemacht. Also wir werden dann nochmal später sehen, was er tun sollte. Im Kontext musste er dann zum Cornelius gehen. In meiner letzten Predigt habe ich auch erklärt, wer dieser Mann war. Das war ein Heide, das war ein Offizier, römischer Offizier. Und zu diesem Mann sollte Petrus gehen. Für ihn war es unvorstellbar, dass ein Jude, ein aus einem heiligen Volk zu einem Heiden geht, ist unvorstellbar. Ist genauso unvorstellbar, dass ein Jude Schweinefleisch isst. Ist genauso. Und Petrus, er steht jetzt da, er hat gemischte Gefühle, was er tun soll. Er muss etwas tun, was er noch nie in seinem Leben getan hat. Und wenn jetzt Petrus auf seine Gefühle aufbaut, dann wird er bestimmt nicht das tun, was Gott von ihm eigentlich wollte. Wenn er auf seine Gefühle aufbauen wird, dann wird er sagen, nein, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Wenn ich das tue, das ist dann die Sünde vor meinem Gott und ich werde es nicht tun. Wenn wir weiterschauen, dann sehen wir, wir haben auch gelesen, das Befehl, du sollst mitgehen, du sollst es tun. Und wo Petrus dann bei Cornelius steht, dann sagt er solche Worte, Vers 28, können wir dann schauen. Und er sprach zu ihnen, also Petrus spricht jetzt zu Cornelius und die ganze Verwandtschaft, die da versammelt war, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich zu ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Petrus sagt auch selber, ihr wisst doch, was ich jetzt tue, ist eigentlich rein Logik, ist verkehrt, ist falsch. Ich darf es nicht tun. Und was sagt er dann? Aber Gott hat mir es gezeigt. Diese Tiere, was runterkam, hat Gott gezeigt, du sollst keinen Menschen für unrein halten. Petrus hat es verstanden. Und Petrus hat es auch verstanden, wenn ein Heide zu Judentum rübergeht, ist okay. Das kann er akzeptieren, dass ein Deutscher Judentum annimmt und zu Jude werdet, dann kann er mit ihm auch essen, der kann er mit ihm Gemeinschaft haben. Aber auf diese Art, dass ein Jude zu Heiden geht, es war unvorstellbar. Petrus sagt in Vers 34, da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott in die Person nicht ansieht. Petrus hat das immer verstanden. Gott sieht die Person nicht an, wenn die Person zu Juden wechselt. Aber dass es auf so eine Art, dass eine Person nicht mal Judentum annimmt, dass Gott trotzdem diese Menschen liebt, das hat Petrus erst jetzt verstanden. Erst jetzt, wo er bei Cornelius war, wo er diese Vision bekommen hat, hat er verstanden, Mensch, Juden, Heiden, egal wie wir alle heißen, Russen, Deutsche, Türken, sind alle gleich. Und Gott, bei Gott sind alle Menschen gleich und er liebt auch alle Menschen gleich. Und jeder kann gerettet werden. Erst jetzt hat es Petrus verstanden. Und durch Gottes Wort wurde ihm nochmal bestätigt, Petrus, du machst jetzt das, was ich von dir will. Und Petrus, er steht auf, weil er auf Gottes Wort gehört hat. Und er tut das, was er noch nie in seinem Leben getan hat. Und er geht und predigt. Petrus handelt nach dem Willen Gottes. Ist der letzte Punkt Verzweiflung, Bestätigung durch Gottes Wort, ein Heiliger Geist bestätigt das und dann tut Petrus das, was Gott von ihm will, ohne Bedenken. Er geht und predigt. Warum wollte Gott, dass Petrus zu den Heiden geht? Wenn wir Kapitel davor uns anschauen, da wird Saulus von Jesus berufen. Und kurz danach lesen wir die Geschichte, dass Petrus diese Vision kriegt und Petrus soll zu den Heiden gehen. Obwohl Paulus selber, Saulus, Paulus umbenannt, sagt später, er ist der Prophet für den Heiden. Er ist der Mann, der dann zu den Heiden gehen soll. Und wieso geht dann eine Vision und ein Engel geht zu Cornelius und ein Engel sagt zu Cornelius, hör zu, du holst jetzt Simon mit Beinamen Petrus zu dir und er soll dir was sagen. Warum hat Gott nicht diesem Engel diesen Auftrag gegeben, dass er den Cornelius das Evangelium bringt? War dieser Engel ein schlechterer Prediger als Petrus? Auf gar keinen Fall. Engel hat von Anfang an, von der Schöpfung bis zu diesem Zeitpunkt, hat alles miterlebt. Die Kreuzigung, was die Menschen gesprochen haben, gesagt haben über Jesus. Dieser Engel, der könnte das Evangelium zu diesen Menschen, Heiden bringen und sagen, das und das sollt ihr tun. Wieso auf einmal, er kommt nur mit einer Botschaft und sagt, geht und holt euch Petrus und er soll zu euch reden. Wieso spricht dieser Engel nicht? Das wäre doch so einfach. Das wäre doch so einfach, wenn ein Engel zu dir nach Hause kommt und sagt dir, was du tun sollst, um gerettet zu werden. Das wäre doch so schön und einfach, wenn wirklich nachts wirst du vom Licht umleuchtet und eine Stimme Gottes redet zu dir und sagt, was du tun sollst. Soll ich dir was sagen? Es wird nicht passieren. Weil Gott hat sich was anderes überlegt. Die Menschen sollen zu Menschen reden, nicht die Engel. Die Engel haben andere Aufgaben. Und dieser Auftrag, was in Kapitel 1 Apostelgeschichte steht, ihr werdet meine Zeugen sein und ihr werdet in Jerusalem, Samaria, Judäa und bis ans Ende der Welt sein. Wer ihr? Menschen, nicht die Engel. Diesen Auftrag gibt Gott an die Menschen. Wieso schickt Gott dann Petrus als ersten Mann, als ersten Juden zu den Heiden predigen? Wir haben das letztes Mal auch so angeschaut. Kapitel 2 Apostelgeschichte. Da kommt der Heilige Geist auf alle Gläubigen. Die Aposteln, die fangen an zu predigen. Das war ein großes Wunder, wo Menschen in Sprachen geredet haben. Nicht geplappert. Die haben geredet und alle anderen, einer hat geredet, Petrus, er stand auf und hat angefangen zu predigen. Alle anderen, die stehen, hören und staunen und sagen, wie können wir alle aus unterschiedlichen Sprachen und Regionen, wie können wir ihn in unsere Heimatsprache, Muttersprache verstehen? Das war ein Wunder und das, also diese erste Predigt war von Petrus. Und durch Petrus hat Gott angefangen, die Gemeinde aufzubauen auf diese Erde. Jetzt sagt Gott zu Petrus, Petrus, du hast es in Jerusalem angefangen, jetzt gehst du zu Heiden. Und wir es da predigen. Vielleicht ein Grund dazu, dass die Menschen da hier nicht sagen, aha, Heiden, wir haben ja das Evangelium nicht von Petrus, wir haben es von Paulus. Gleich eine Trennung zwischen Juden und Heiden. Und deswegen sagt Gott, Petrus, du hast zu Juden gepredigt, jetzt gehst du und wirst auch zu Heiden predigen Nicht damit es dann wirklich zu dieser Trennung kommt, gleich am Anfang, dass die Menschen sagen werden, ah, bei euch ist Petrus, ist ja was anderes, ihr seid Juden, bei uns ist Paulus, weil wir Heiden sind, wir sind ja was anderes. Keine Trennung, ist alles gleich und deswegen geht auch dieser Auftrag an Petrus. Erst Petrus musste sich ändern, gewaltig ändern und dann geht Petrus und predigt, damit die Juden und die Heiden nachher nicht sagen, es sind zwei Gemeinden entstanden, für Juden und für Heiden. Nein, es ist eine Gemeinde, es war ein Prediger am Anfang und das war Petrus. Nachher übernimmt es Paulus und predigt dann weiter. Aber der Anfang wurde von einem Mann gelegt und das war dann Petrus. Und Paulus sagt noch zu Römer, wie soll das Wort auch verkündigt werden, damit wir nicht auf einen Engel warten, nicht, dass wir auf eine Stimme warten, damit wir gläubig werden, damit wir erst an Gott anfangen zu glauben. Paulus schreibt Folgendes, Römer Kapitel 10, Vers 17. Guck mal, was da steht. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Nicht durch einen Engel, nein, durch eine Verkündigung. Diese Verkündigung geschieht durch normale Menschen, so wie ich und du. Gott wollte an dieser Stelle zeigen, er fängt auf dieser Erde ein besonderes Werk an. Er baut seine Gemeinde. Er ändert Menschen, das haben wir an Petrus gesehen, wie er verändert wurde. Seine Gesinnung musste komplett verändert werden. Und Gott baut seine Gemeinde auf diese Erde. Und das ist nicht Menschenwerk, das ist Gottes Werk. Gott benutzt jeden von uns, auch damals jeden Gläubigen hat Gott dazu benutzt, nur um seine Gemeinde zu bauen. Und das ist wunderbar, wenn wir wirklich sowas in der Schrift auch sehen. Und das ist Gottes Hand, damals auch heute. Auch jede Gemeinde, Ortsgemeinde, die aufsteht, entsteht, das ist Gottes Hand und das ist Gottes Werk. Nicht die Menschen bauen die Gemeinden. Die Menschen sind nur als Werkzeuge in Gottes Hand. Was wollen wir dann aus diesem Abschnitt, aus dieser kurzen Geschichte, aus Petrus, seinem Leben, was können wir dann heute für uns nehmen? Erstens, wir sollen nicht auf unsere Gefühle bauen. Wir sollen auf Gottes Wort schauen. Wenn wir schwierige Fragen in unserem Leben haben, wo wir wirklich nicht wissen, was wir tun sollen, schau in Gottes Wort. Vielleicht findest du nicht exakt die Antwort, was du suchst, aber du findest vielleicht eine Anwendung, auch für deine Situation heute. Eine kurze Geschichte aus meinem Leben, nur zum Schluss. Das Auto, was wir, das letzte Auto, was wir dann hatten, hatte immer das Problem mit dem Partikelfilter. Immer verstopft und immer wieder, bis ich dann in eine Werkstatt kam, und die haben zu mir gesagt, rausnehmen. Merkt keiner, braucht keiner. Habe ich dann gedacht, okay, gut, dem Auto wird das auch nicht schaden. Und da habe ich schlechte Gefühle gekriegt. Ob das jetzt wirklich so richtig ist, so ein Partikelfilter, was eigentlich im Auto angemeldet ist, wegen Steuern und sowas alles, ob das jetzt richtig ist, einfach rausnehmen, umprogrammieren. Laut Papiere ist das immer noch Auto mit Partikelfilter. Tatsache ist das nicht. Dann habe ich in Gottes Wort geschaut. Und was meint ihr, habe ich eine Antwort gefunden? Du sollst keinen Partikelfilter rausnehmen. Nein, habe ich nicht gefunden. Aber die Antwort stand, wir sollen unsere Führung gehorchen. Du sollst nicht Steuer hinterziehen. Dann habe ich gedacht, okay, das reicht für mich. Ich habe das auch sein lassen. Nachher haben wir das Auto dann auch verkauft. Das war jetzt nur dazu, wir werden vielleicht nicht exakt die Antwort auf unsere Situation finden, aber Prinzipien können wir herausziehen. Was ist dann wichtig und richtig an dieser Stelle, wie wir dann handeln? Partikelfilter ist unwichtig. Wichtiger ist Gehorsam. Egal wie unser Staat, wenn du das rausnimmst, dann musst du das auch anmelden und sagen, okay, gut, mein Auto ist ohne Partikelfilter, dann zahlst du ein bisschen mehr Steuer im Jahr. Alles gut, alles gerecht, kannst du machen. Aber nicht rausnehmen, schweigen und weiter weniger Steuern zahlen für das Auto. Kurz dazu, das wollen wir auch für unser Leben machen. Auch aus dieser Geschichte wollen wir schauen, wie Gott die Gemeinde baut, die Prinzipien. Wir sollen nicht auf unsere Gefühle bauen, wir sollen auf Gottes Wort schauen, was das Wort Gottes zu uns spricht. Wir sollen nicht warten, dass eine Stimme, ein Engel, noch irgendwas von oben fällt und uns Befehle gibt, das und das sollst du tun. Alle Schrift ist euch gegeben, schaut und handelt nach der Schrift. Amen. Wir stehen noch und werden zum Schluss beten. Großer und allmächtiger Gott, ich komme zu dir und ich danke dich für dein Wort, das du uns gegeben hast, für deinen Sohn Jesus Christus, der uns Sünder geliebt hat und sein Leben für uns gegeben hat. Ich danke dich, dass du uns dein Wort geschenkt hast und gib uns auch Weisheit, dass wir in jeder Situation in unserem Leben, wenn wir Fragen, Schwierigkeiten haben oder wenn wir ungewiss sind, was wir tun sollen, dass wir wirklich jedes Mal zu deinem Wort zurückgreifen. Dass wir in dein Wort schauen, was du von uns willst, wie du von uns haben willst. Und wir haben auch gesehen, dass Petrus, und du hast das auch hineingelegt, dass Menschen zu Menschen reden. Das Evangelium. Deswegen hast du auch Petrus zu Cornelius gesandt, damit ein Mensch zu den Menschen spricht. Und durch dieses Wort wurde die ganze Familie von Cornelius auch gerettet, die haben das Wort angenommen. Ich danke dich für deine große Liebe zu uns Menschen und ich bitte dich auch, Jesus Christus, gib uns so viel Weisheit, dass wir durch unser Handeln auf dieser Erde auch dein Licht verbreiten auf dieser Erde, dass andere Menschen auch dieses Licht sehen und zu dir kommen. Amen.